Liebe Geschwister, von dem Mann, um den es heute geht, wissen wir nicht viel. Gerade mal seinen Namen und seinen Beruf. Und der ist wichtig für das, was kommt. Er ist Zollpächter, Zöllner. Was das damals bedeutet haben mag, konnte ich zum ersten Mal ein bisschen nachempfinden an der Grenze zur Sozialistischen Republik Rumänien vor über 30 Jahren. In einem Trabi, der war voll mit Lebensmitteln und anderen Gütern. Und zunächst haben wir 7 Stunden gewartet an der Grenze, haben geguckt, was die Zöllner da so treiben. Etliche mussten ihr ganzes Auto ausräumen, andere haben sie einfach durchgewinkt und haben sich genommen, was sie so dachten, verlangt, was sie wollten, sich wieder runterhandeln lassen durch Bestechung. Es gab keine Möglichkeit, sich zu beschweren, sich auf Gesetze zu beziehen. Man war der Willkür völlig ausgeliefert. Ich fand das damals abartig, wie sich Leute zu so etwas hergeben. Und damals in Galiläa, wo die Geschichte spielt, von die wir heute hören, war es noch einen ganzen Zacken schlimmer. Dort gab es nicht nur Zollgrenzen an Land, an Zollstationen an den Landesgrenzen, sondern allüberall. An Ortsgrenzen, an Straßenkreuzungen, an Brücken. Ein Netz über das Land, wie heute vielleicht die Bushaltestellen. Und ein Zöllner, das war kein Angestellter, der dann nach Regeln den Zoll erhoben hat. Das waren selbstständige Unternehmer. Die mussten erstmal so eine Zollstelle sozusagen kaufen oder besser gesagt mieten. Die wurden oft versteigert. Das war also richtig teuer. Man musste erstmal richtig Geld reinstecken, um überhaupt loslegen zu können. Dann die laufenden Kosten. Der Pächter musste regelmäßig einen bestimmten Betrag abführen, egal wie viele Reisende bei ihm durchgekommen sind. Und wenn nicht viele kamen, hat er halt Pech gehabt. Er musste trotzdem zahlen. Und um das wieder reinzukriegen und noch einen Gewinn obendrauf, hat der Zöllner sich dann nicht so an den normalen Satz gebunden gefühlt. Den gab es natürlich schon, sondern richtig abgegriffen. Kontrolliert hat das niemand und wer durch wollte, hatte keine Wahl. Entweder er dreht um oder musste zahlen. Und konkret ging das so, wer also an so eine Zollstelle kam, der musste erstmal alles angeben, was er dabei hat. Und wenn ihm der Zöllner nicht glaubt, dann lässt er ihn auspacken. Alles. Er konnte ihn selber durchsuchen, Leibesvisitation, auch die persönlichsten Sachen, darf er alles durchsuchen. Und findet er irgendwas, was nicht angegeben wurde, dann muss das nicht nachverzollt werden, sondern dann kann er das beschlagnahmen. Da hat man Pech gehabt. Das heißt, wer sich auf diese Art selbstständig gemacht hat, der hat eine Lizenz zum Ausbeuten und zum Aussaugen. Manchmal hat ein Zöllner was gesteckt, wo jemand was versteckt hat und hat was davon abgekriegt, eine Belohnung. Ihr könnt euch vorstellen, wie es auf so einer Zollstelle zuging, welche Gefühle da in der Luft herumschwirrten. Die haben einen Rochus auf diese geldgierigen und gewissenlosen Gangster und man muss kein moralisches Sensibelchen sein, um solche Blutsauger von Herzen zu hassen. Und das war dann die Rückseite von der Medaille. Wer sowas machte, der war geächtet mitsamt Familie. Zöllner galten von vornherein als Diebe und Räuber, also selbst wenn jemand ausnahmsweise ehrlich war, ihnen gegenüber waren falsche Angaben ausdrücklich erlaubt, auch falsches Schwören. Spenden von Zöllnern wurden nicht angenommen grundsätzlich. Vor Gericht durften sie nicht als Zeugen auftreten. Also die waren isoliert und geächtet. Das war der Preis fürs viele Geld, das sie machen konnten. Dass wirklich alle, auch die nachsichtigsten und verständnisvollsten Gemüter, einen Hals kriegten, wenn sie einen Zöllner am Horizont auftauchen gesehen haben. Und ich denke, wenn wir mal eine Reise unter diesen Bedingungen machen müssten, könnten wir verstehen und nachfühlen, warum. Ein späterer Ausstieg aus dieser Arbeit war fast unmöglich. Selbst wenn jemand die Reue gepackt hat, aus dem Beruf gab es kaum eine Rückkehr in die Gesellschaft. Die Rabbiner sagten, für Hirten, Steuereinnehmer und Zöllner ist die Buße schwierig. Und der Grund dafür war, wenn jemand Buße tut, muss er wieder gut machen. Und ein Zöllner konnte unmöglich alle kennen, die er über den Tisch gezogen hat. Also kann er es auch nicht wieder gut machen. Nur bei einigen, aber bei vielen auch nicht. Schwierig. Und jetzt hören wir vor diesem Hintergrund, wie Jesus eine wichtige Führungskraft für seine Bewegung auswählt. Der Predigttext, der uns heute gegeben ist, Matthäus Kapitel 9, ab Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Soweit aus dem Evangelium nach Matthäus. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. So geht es los. Also Jesus steht da an der Zollschranke, schaut zu, wie der Zollunternehmer seine Arbeit macht. Die Leute taxiert, wie viel sie zahlen könnten, bringt ja auch nichts mehr zu verlangen, als die Leute haben. Sie durchsucht, abkassiert, sieht die Wut der Leute. Und was macht Jesus jetzt? Würde sich zum Beispiel anbieten, zornig zu werden, den Tisch mit der Kasse umzuwerfen. Bei einer anderen Gelegenheit im Tempel hat Jesus genau das getan. Hier nicht. Jesus sieht hin. Damit fängt diese Geschichte an. Und er sieht etwas, was die anderen gerade nicht sehen. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Jesus sieht hin und was sieht er? Einen Menschen. Trotz des üblen Berufs, trotz des guten Lebens auf Kosten der anderen, Jesus sieht einen Menschen. Mit seiner Sehnsucht, mit seinen Träumen, mit seinen Leiden, mit seiner Einsamkeit. Einen einmaligen bestimmten Menschen. Und dafür steht der Name, der jetzt nachgetragen wird. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und jetzt passiert etwas ganz Ungewöhnliches und er sprach zu ihm, folge mir. Ganz unvermittelt. Jesus hat den Zöllner Matthäus nicht gefragt nach seiner Geschichte, nach der Geschichte seines Lebens, nach dem, was darin schiefgegangen ist, nach dem, was gelungen war. Einfach folge mir nach. Und Matthäus reagiert sofort und er stand auf und folgte ihm. Er stand auf. Eine Auferstehungsgeschichte. Und wir würden gern mehr erfahren über die Vorgeschichte, wie das genau ging. Steht alles hier nicht da. Nur das Wichtigste, das, was jedes Mal passiert, wenn Jesus einen Menschen ruft. Zuerst sieht er ihn. Sieht ihn tiefer als jeder andere. Sieht hinter allem, was schiefgegangen ist, was gemein ist, einen Menschen. einen Menschen, der seine Hilfe braucht. Und einen Menschen, dem er etwas zutraut. Etwas Gutes, etwas Großes. Einen Menschen, den er bei sich haben möchte. Der dazugehören soll zu ihm und zu seinen Leuten. Und dann ruft er ihn. Und die Reaktion auf diesen Ruf, die sieht dann ganz unterschiedlich aus. Die Geschichte mit Jesus kann an dieser Stelle abbrechen. Kaum, dass sie begonnen hat. Bei Matthäus nicht. Der greift nach dieser Chance, ein neues Leben zu beginnen. Und er stand auf und folgte ihm. Das Jesus setzt sich über die feste Regel hinweg, diese Leute zu schneiden, konsequent zu schneiden. Das ist erstaunlich genug. Und was passiert jetzt? Bei einem Menschen mit diesem Hintergrund doch wenigstens ein radikaler Bruch. Vorsichtshalber ein paar Wochen Quarantäne. Gucken, meint er das wirklich ernst? Lässt er dem ja auch Taten folgen? Aber nein, ausgerechnet beim Zöllner Matthäus geht die Geschichte anders weiter. Vers 10. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Also eine neue Szene jetzt im Haus. Wessen Haus steht hier nicht da? Im Lukas-Evangelium steht diese Geschichte auch. Da erfahren wir, wessen Haus das ist. Lukas 5. Und er richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Also das Haus des Matthäus. Ist schon eigenartig. Könnte man fragen, wer folgt hier eigentlich wem? Jesus sagt zu Matthäus, folge mir. Und dann folgt Jesus dem Matthäus. Betritt das große, schöne Haus, das er sich zusammengeklaut hatte. Lässt sich in aller Ruhe nieder, lässt sich einladen mit seinen Jüngern zu einem Festessen, zusammen mit Matthäus zweifelhaften Freunden. Und bei Matthäus gibt es gut zu essen und reichlich zu trinken von dem, was er den Leuten abgezogen hat. Also was Jesus hier tut, das ist nicht einfach nur ein Imbiss unter zwielichtigen Umständen. Das ist ein Gleichnis. Eins, das er nicht erzählt, sondern eins, das er lebt. Eine Szene, die es in sich hat. Ich möchte drei Dinge hervorheben. Das erste ist, Jesus bietet Matthäus und seinen Freunden Tischgemeinschaft an. Und das bedeutet, wir stehen nicht auf verschiedenen Seiten, wir gehören zusammen. Diese Bedeutung hat Tischgemeinschaft im Orient. Wir gehören zusammen wie eine Familie, wie Kinder desselben Vaters und derselben Mutter. Das Angebot einer Lebensgemeinschaft. Die Chance eines neuen Anfangs, Ausstieg aus dieser Isolierung, dass die immer nur untereinander sind und niemand anders haben, weil alle anderen sie schneiden. Und Jesus fängt an mit diesem Anfang, ohne vorher irgendwelche Bedingungen zu stellen. Ohne erstmal aufzuräumen und auszusortieren und zu befragen, wie sie es denn in Zukunft halten wollen. Er fängt einfach an. Die mit ihm am Tisch sitzen, finden sich erstmal angenommen, so wie sie sind. Mit ihrer Zerrissenheit, mit ihren ungelösten Fragen, mit ihrer Gier nach Geld, mit ihrer Gier nach Leben. Die von anderen geschnitten werden, haben den gefunden, der jeden von ihnen anerkennt, als Mensch, als Person, als wertvoll, sodass er in ihrem Haus zu Tisch liegt. Und so erfahren sie, wir sind nicht nur noch das, was wir aus unserem Leben gemacht haben, auch mit falschen Entscheidungen oder vielleicht auch reingerutscht, ohne sich ausdrücklich dafür entschieden zu haben. Sie haben den gefunden, der sie nicht festlegt auf ihre Vergangenheit. Das ist das Erste. Jetzt Matthäus, von dem können wir auch einiges lernen, wie das geht, wenn Jesus in ein Leben tritt. Oftmals läuft das ja so, da hat jemand Interesse, findet jemand Zugang zu religiösen Fragen. ist ja heute durchaus auch wieder häufig der Fall, dass Leute da auf der Suche sind, entdeckt die Dimension der Spiritualität, hat eine Erfahrung mit Gott und da tut sich etwas Neues auf, ein neuer Raum, ein Ort für besondere Zeiten, für besondere Situationen, ein Ort für meine religiösen Bedürfnisse, wenn es mich mal packt. Also eine Erweiterung meines sonstigen Lebens, meines bisherigen Lebens, eine Art Anbau. Und das ist, glaube ich, zu allen Zeiten eine sehr verbreitete Art, das religiöse Glauben im Leben unterzubringen. Ein Anbau am sonstigen Leben, den man sich vielleicht wenig kosten lässt, vielleicht auch sehr viel. Jesus hat diese Anbaumethode abgelehnt. Und darauf hat er sich nicht eingelassen. Und hier bei Matthäus lernen wir, wie er sich das anders vorstellt. Auf welche Weise er in ein Leben kommen will. Kein christlicher Anbau an sein sonstiges Leben, sondern andersrum. Er kommt in das schon vorhandene Haus des Matthäus. Und Matthäus nimmt Jesus hinein in sein Leben. Er lässt ihn einziehen in sein Haus, in sein Essen am Tisch mit seiner Familie, mit seinen Freunden, in seine Arbeit, in seine Beziehungen. Und genau das hat Jesus gemeint, als er sagte, folge mir. Mach einen neuen Anfang, nimm mich hinein in dein Leben. In die Mitte deines Lebens. Sicher wird sich dann einiges verändern. Manches wird aufhören. Manches wird anfangen. Manches, was kompliziert war, wird einfach. Manches, was einfach war, wird kompliziert. Vieles wird heilen. Aber zuerst mal, vor all dem, ist das ein Grund zu feiern. Das ist also ein zweites aus diesem gelebten Gleichnis von Jesus, dass wir nicht einen Anbau machen für Jesus, sondern ihn reinnehmen in die Mitte unseres Lebens. Und das Dritte, wenn Jesus so in die Mitte des Lebens kommt, ist die Isolation zu Ende. Dann entsteht Gemeinschaft. Da ist etwas, was kaputt gegangen war bei den Zöllnern, etwas, von dem sie sich abgeschnitten hatten, das sie geopfert haben für Geld. Und viele haben vielleicht im Laufe der Zeit gemerkt, dass es ein schlechter Tausch war. Und dann war es zu spät. Und jetzt kann das wieder anfangen. Gemeinschaft, etwas sehr Schönes. Sicherlich keine falsche Romantik an dieser Stelle. Ab da war alles nur noch hübsch. Eine einfache und harmonische Geschichte war das bestimmt nicht. Mindestens 4 von Jesu Jüngern waren Fischer. Und die sind bestimmt öfter mal an einer Zollstelle vorbeigegangen und wurden um einen guten Teil ihres Fangs erleichtert. Und dann gab es frischen Fisch bei Familie Zöllner und die Fischer hatten das Nachsehen. Das heißt, die werden nicht gut zu sprechen gewesen sein auf ihren Kollegen vom Zoll. Und das ist nicht einfach weg, wenn man dann gemeinsam am Tisch sitzt. Diese ganzen Erfahrungen. Die begegnen hier ihren Ausbeutern, die Fischer, die ihre Macht missbraucht haben, denen sie so oft ausgeliefert waren. Und mit denen sitzen die jetzt am Tisch und sollen feiern. Also ganz einfach war das sicher nicht. Aber die Vergebung von Gott her, die Jesus in diese Situation hineinbringt, die breitet sich auch horizontal aus, von Mensch zu Mensch. Und seinen Jüngern ist das offenbar gelungen. Das mutet Jesus seinen Leuten zu. Und er will nicht, dass sie unter sich bleiben und die anderen unter sich lassen. Er will diese brisante Mischung, die wir hier finden im Haus des Matthäus. Leute, die ihn mit Leuten, die ihn noch nicht kennen, die völlig anders leben, die moralisch auch nicht nur fragwürdig, sondern ganz eindeutig jenseits von Gut und Böse leben. Und Leute, die zu ihm gehören. Und die wissen, wenn wir hier mit am Tisch sitzen, gemeinsam essen, gemeinsam feiern, dann sitzt auch Jesus mit am Tisch. dann ist das eine Chance, ihn kennenzulernen. Dann kann das für einen oder für die andere ein Anfang mit ihm werden. Eine brisante Mischung. Also nicht so ein Ghetto, wir für uns und die für sich. In diesem Gleichnis sagt uns Jesus, mischt euch drunter. Mit seinem Beispiel, mit dem Beispiel des Matthäus. Sorgt dafür, dass immer mal wieder so ein brisantes Gemisch entsteht. Mischt euch unter Leute, die Jesus noch nicht erfahren haben. Nehmt sie mit hinein in eure Gemeinschaft. Geht in ihre Gemeinschaft. Und sorgt dafür, dass ihr nicht nur sortenrein beieinander sitzt. Also den Glauben offen machen für andere. Das Dritte, die Gemeinschaft öffnen. Und damit erntet Jesus bei anderen Glaubenden nicht viel Zustimmung, sondern Entrüstung. Vers 11. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus kriegt Stress mit den Frommen. Wir dachten, du gehörst zu uns. Aber was wir hier sehen, das sieht anders aus. Hast du dich auf die andere Seite ziehen lassen? Wolltest du auch mal gut essen? Und deine Jünger auch mit? Mensch, Jesus, hör dir doch mal an, was für Witze die erzählen nach dem dritten Glas. An dieser Stelle bietet es sich an, das Spiel Hau den Pharisäer zu spielen. Die können sich ja auch nicht wehren. Das will ich hier nicht tun, das haben sie nämlich nicht verdient. Die Pharisäer, das sind Leute mit klaren Kriterien, die es sich etwas kosten lassen, nach Gottes Maßstäben zu leben. Und ich will sie ernst nehmen in ihrem Anliegen, Gottes Gebote sind gut. Und wer die missachtet, der zerstört die Gemeinschaft, der unterbricht die Verbindung mit Gott. Das kann man nicht einfach so verharmlosen. Ist schon okay, machen wir weiter so. Damit ist doch niemandem gedient. Und mit diesem Anliegen haben sie recht. Und Jesus nimmt sie damit auch ernst. Und er versucht sie im Folgenden zu gewinnen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Da steckt auch Zustimmung drin zum Anliegen der Pharisäer. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und damit sagt Jesus, ja, ich nehme die Krankheit ernst von diesen Leuten. Da habt ihr recht. Das kann man nicht einfach verharmlosen. Und ich weiß, dass die so krank sind, dass sie sich nicht selber helfen können. Dass sie einen Arzt brauchen. Deshalb bin ich ja hier mit meinen Leuten in dieser brisanten Gemeinschaft. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Das könnte man jetzt missverstehen, als ob man die Menschen alle so schön aufsortieren kann. Hier sind die Starken und Gesunden, da sind die Kranken und Hilfsbedürftigen. Und wozu gehören wir? Natürlich zu den Starken und Gesunden. Wohin gehören wir? Wer sind wir? Wir sind Kranke, denen Jesus geholfen hat, die er jetzt gebrauchen will, um anderen zu helfen und die zwischendrin immer mal wieder krank sind und seine Hilfe brauchen und wir brauchen auch unsere gegenseitige Hilfe. Also das lässt sich nicht so schön aufsortieren. Jesus hat den Kranken Matthäus nicht nur geholfen, er hat ihn zu seinem Mitarbeiter berufen. Als einen der 12, als Führungskraft. Jesus hat seinen Jüngerkreis nicht als eine Elitetruppe konzipiert, alles erstklassige Leute mit nachgewiesener Erfahrung, mit sauberer Vergangenheit, rundum belastbar, damit sie eine Menge leisten können. Das wäre alles wünschenswert für das, wofür er sie gebrauchen wollte. Aber er hat das anders gemacht. Er hat den Matthäus als Kranken eingestuft und ihn dennoch zum Heilen ausgesandt. Lesen wir dann im nächsten Kapitel. Er hat den Ungläubigen Thomas beauftragt, den Glauben zu verkünden. Er hat den schwachen Petrus beauftragt, seine Brüder zu stärken. Jesus hat seine Gemeinde, seine Kirche als Gemeinschaft aus Starken und Schwachen gewollt, in der einer des anderen Last ausbalanciert. Mal so rum und mal so rum und mal so rum. Und deshalb sagt er seinen Kritikern hier, seid vorsichtig damit, Menschen zu sortieren. Das ist nicht eure Aufgabe. Und hört auf damit, andere festzulegen auf ihre Vergangenheit. Guckt ihr die an, so sind die, so bleiben die, das wird sich nie ändern. Menschen, die ich davon befreit habe, denen ich einen neuen Anfang schenke. Freut euch doch mit. Und so finden, ich glaube, wir merken das im Lesen dieser Geschichten, dass das nicht einfach von damals ist. Wir finden uns wieder in diesen Geschichten. Wir haben das erlebt, dass Jesus diesen Blick auf uns geworfen hat und uns angesehen hat als Mensch, als einer, der tiefer sieht als andere. Und wir haben seinen Ruf gehört, folge mir, ich schenke dir einen neuen Anfang. Ich hole dich heraus aus deiner Isolation. Und wir haben Ja zu diesem Ruf gesagt. Und vielleicht haben wir einen Anbau für ihn, vielleicht ist er bei uns im Haus, vielleicht auch beides, mal so und mal so. Und wir sind eingeladen, Jesus hineinzunehmen, unsere Beziehungen zu Menschen, die ihn noch nicht kennen, immer mal wieder diese brisante Mischung mit herzustellen, wo ein Funke überspringen kann. Und wir finden uns wieder bei den Pharisäern in ihrem Anliegen, Gott ernst zu nehmen, seine Gebote ernst zu nehmen und sorgfältig damit umzugehen. Und dann wollen wir uns von ihm auch einladen lassen, auch Gottes Barmherzigkeit ernst zu nehmen und sie zu unserem Anliegen zu machen, uns von ihr prägen zu lassen. Und was auch immer im Moment stärker vorhanden ist, Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen. Er lädt uns ein in die brisante Gemeinschaft, die er schafft. An seinem Tisch. Amen.